Ja. Herzlich willkommen auch nochmal von mir heute zum letzten Mal in unserer aktuellen Themenreihe zum Propheten Daniel. Und wir sind heute bei Kapitel 6 angekommen und ich finde, eine ganz spannende Geschichte. Es geht um Daniel in der Löwengrube. Ich denke, einige von euch kennen die auch schon. Und bevor ich in die Geschichte einsteige, euch das ein bisschen erkläre, worum es da geht, möchte ich noch mal ein bisschen was zusammenfassen, was Rebecca letzte Woche gesagt hat. Es ging um den König Belsasar, der die heiligen Gefäße von Jerusalem entweiht hat. Und anschließend ist ihm eine Hand erschienen, die an der Wand was geschrieben hat. Und er konnte das nicht deuten. Und Daniel deutete ihm diese Schrift und er sagte ihm, dass seine Herrschaft zu Ende gehen wird, dass das Reich an die Meder und Perser übergehen wird. Und er hielt ihm auch vor Augen, dass er überhaupt nichts verstanden hat, obwohl er die Geschichten von seinen Vorfahren kannte. Und er hatte trotzdem von Gott einfach gar nichts verstanden und wurde am Ende schließlich umgebracht. Und damit sind wir bei unserer Geschichte von heute. Nach dem Tod von Belsasar wurde der Meder Darius König von Babylonien. Und dieser König ließ 120 Statthalter für sein Reich einsetzen und die waren drei hohen Beamten am Hof unterstellt. Und Daniel war einer dieser Beamten, war allerdings viel klüger und begabter als alle anderen. Und so überlegte der König, ihm sogar eine höhere Stellung zu übertragen und er wollte ihm die Verwaltung des ganzen Reiches übertragen. Ja, also der König muss wirklich sehr beeindruckt gewesen sein von Daniel, von seinen Fähigkeiten, dass er ihm ja so viel Verantwortung übertragen wollte. Und das führte zu Hass, Neid und Eifersucht bei den anderen führenden Männern. Und die waren wahrscheinlich einfach neidisch, dass sie selber diese Stellung nicht erhalten konnten und dass Daniel einfach schlauer war. Und so suchten sie einen Grund, um Daniel irgendwie loszuwerden. Allerdings konnten sie bei Daniel keinen Grund zur Anklage finden. Er war gerecht und unbestechlich. Es gab keine Vergehen oder irgendwelche schlechten Handlungen, die sie ihm vorwerfen konnten. Und Daniel machte aus seinem Glauben nie ein Geheimnis. Also er hatte seinen Glauben stets an erste Stelle gesetzt und hat auch kompromisslos immer wieder für Gott eingestanden. Wir haben das bereits in den letzten Kapiteln gehört. Und nun wollten die Männer Daniel mit seinem Glauben in eine Falle tappen lassen, mit dem, was ihm im Leben am wichtigsten war. Stell dir vor, jemand greift das an, was dir in deinem Leben am wichtigsten ist. Zum Beispiel deine Familie, nur weil die Person neidisch ist, dass du zum Beispiel eine bessere Note in der Schule bekommen hast oder dass du eben die Beförderung auf Arbeit bekommen hast. Ich denke, dass Neid in unserer Gesellschaft ein ganz großes Thema immer wieder ist. Wir vergleichen uns ständig mit anderen Menschen. Wir wollen irgendwie immer besser sein als die anderen, bessere Noten haben, eine höhere Stellung haben. Wir sind neidisch, wenn andere irgendwie auf materielle Dinge und wir sind neidisch, wenn andere Leute mehr Geld haben. Ich glaube, das irgendwie spielt es immer wieder eine Rolle und das verführt uns dazu, dass wir das auch haben wollen. Und in der Bibel steht dazu Folgendes in Jakobus 3, Vers 16. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Ich glaube, das beschreibt die Situation ganz gut. Also die Männer versuchen, Daniel ohne Grund irgendwie loszuwerden und überlegen sich da einen Plan dafür, wollen ihn ja eigentlich überlisten und damit irgendwie anklagen. In Galater 5 steht geschrieben, was ein Leben ohne Gott hervorbringt. Und das sind Dinge wie Götzenanbetung, Feindseligkeit, Neid oder Eifersucht. Und stattdessen bringt Gottes Geist Liebe, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Und mit Gottes Geist können wir all diese schlechten Dinge wie zum Beispiel Neid und Eifersucht hinter uns lassen. Und wir sollten uns eben nicht davon beherrschen lassen, so wie die Feinde von Daniel, die davon so angetrieben werden und sich einen Plan überlegen, Und stattdessen sollten wir uns für andere freuen und gütig und freundlich sein. Die Männer wollen also den Plan in die Tat umsetzen und sie konnten Daniel allerdings nicht selbst verklagen, deshalb gingen sie damit zum König und sie brachten ihm den Vorschlag, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen von einem Menschen oder von Gott etwas erbitten würde, außer vom König, in die Löwengrube geworfen werden sollte. Und dieses Gesetz konnte dann auch von keinem mehr widerrufen werden, auch nicht vom König selbst. Und Darius, der lässt sich von diesen Schmeicheleien täuschen, er lässt sich blenden und hat sich wahrscheinlich auch sehr geehrt gefühlt, dass er damit über alle Götter und Menschen gestellt wird. Er machte sich damit irgendwie selber zu einem Gott. Und damit, finde ich, ist es auch nochmal so eine Stufe höher als der König Belsasar, von dem wir letzte Woche gehört haben, weil Darius sich ja mit dem Gesetz ja über Gott stellt. Also er unterzeichnet die Vereinbarung und damit ist es beschlossene Sache. Und alle wussten auch über Daniels unerschütterlichen Glauben Bescheid und die Männer gingen fest davon aus, dass Daniel eben dieses Verbot, dass er sich diesem Verbot widersetzen würde, und weil ihm der Glaube einfach wichtiger war. Und damit kommen wir zu einem sehr wesentlichen Teil der Geschichte, was in Daniels Glaubensleben eine ganz große Rolle spielte, und das war das Gebet zu Gott. Nachdem eben dieses Gesetz beschlossen wurde, erfuhr Daniel davon und die Verse möchte ich jetzt kurz vorlesen. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Er kniete nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Ich finde das ziemlich bemerkenswert. Das Erste, was Daniel tut, nachdem er von diesem Verbot erfährt, und weiß, welche Strafe ihm droht, wenn er zu Gott betet, ist, dass er genau das einfach tut, so wie er es immer macht. Also trotz der äußeren Umstände lässt sich Daniel nicht davon abbringen, zu Gott zu beten. Und er überlässt alles dem Handeln Gottes. Das Einzige, was er in dieser Situation für richtig hält, ist es, zu Gott zu beten. Vielleicht mal eine Frage an euch. Wie hättet ihr an Daniels Stelle reagiert? Hättet ihr auch einfach so zu Gott beten können, wie ihr es immer getan habt? Und betet ihr nur zu Gott, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr Probleme habt? Und ist Gott derjenige, zu dem ihr als erstes geht? Oder sind das eure Freunde oder eure Familie? Ich glaube, wenn wir in unserem Glauben genauso kompromisslos wie Daniel wären, dann würden auch schwierige Zeiten für uns um einiges leichter zu ertragen sein, weil Gott sie einfach mitträgt. Und an dieser Stelle, finde ich, passt dieser Vers aus Kolosser 1, Vers 23, den habt ihr erst schon gehört. Ich finde, dieser Vers, der ist einfach unglaublich ermutigend und erinnert uns daran, dass keine Macht auf dieser Erde uns die Hoffnung nehmen sollte, dass wir an Gott festhalten. Und genau das hat Daniel gemacht. Dieses Verbot hat ihm nicht die Hoffnung darauf genommen, dass Gott eingreifen wird, weil er ihm einfach bedingungslos vertraut hat. So, jetzt hätte Daniel natürlich auch irgendwie einen Weg finden können, dass er nicht erwischt wird. Er hätte im Stillen zu Gott beten können, er hätte irgendwie die Fenster zumachen können und die Vorhänge zu. Und es hätte ja eine Möglichkeit gegeben, aber genau das tut Daniel nicht. Er betet laut vor den offenen Fenstern, sodass wirklich jederzeit die Möglichkeit besteht, dass jemand kommt und ihn erwischt. Wo wir wahrscheinlich eingeknickt wären und unser Gebetsleben versteckt oder eingeschränkt hätten, beweist Daniel Standhaftigkeit und Kompromisslosigkeit. Und wo wir wahrscheinlich Angst vor der Strafe gehabt hätten, hat Daniel Gott bedingungslos vertraut und er hat seinen Blick nicht auf die Angst gerichtet, sondern einzig und allein auf Gott. Und in dem Text merkt man, dass das Gebet ein ganz fester Bestandteil in Daniels Glaubensleben ist. Es wird beschrieben, dass er dreimal am Tag zu Gott betet. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für das Gebet? Und denke ich am Tag überhaupt dran oder fällt es irgendwie hinten runter? Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir eigentlich viel zu wenig Zeit dafür nehme. Und Ich glaube, wir alle wissen, dass Gebet so viel verändern kann und doch nehmen wir uns nicht die Zeit dafür. Wir haben immer wieder Ausreden. Wir sind morgens oder abends irgendwie zu müde, tagsüber sind wir beschäftigt mit irgendwelchen Dingen. Und ich glaube, ganz oft ist diese Ausrede, wir sind zu beschäftigt, einfach nicht wahr, weil wir, glaube ich, ganz oft auch einfach zu faul sind oder uns die Zeit vielleicht auch nicht nehmen wollen. Und Daniel, der war mit seiner hohen Stellung am Hof sicherlich auch viel beschäftigt. Er hatte viel Verantwortung und er hat sich die Zeit genommen, um zu beten, ganz bewusst. Und er nimmt sich die Zeit sogar, obwohl er in dieser Situation ja wirklich, obwohl ihm die Strafe droht und die Löwen ihm praktisch schon im Nacken sitzen und er weiß, dass da was passieren kann. Und ich finde es auch ganz besonders, wie es beschrieben wird, wie er zu Gott betet. Er kniete nieder, er betete und er lobte und dankte Gott. Und gerade diese letzten zwei Punkte, er lobte und dankte Gott, das finde ich wirklich besonders, gerade in dieser Situation. Also Daniel bittet Gott nicht nur um Hilfe, weil er Angst hat, dass er bestraft werden kann, sondern er dankt Gott und er lobt ihn. Also ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation überhaupt daran gedacht hätte, ihm dafür irgendwas zu danken. Also wahrscheinlich hätte ich da nur mein Leid geklagt. Aber ich glaube, ganz oft geht es uns ähnlich, dass wir in solchen Situationen, dass es uns eigentlich eher schwerfällt, dass wir Gott danken und dass wir ihm loben können. Und vielleicht ist diese Krise, in der wir gerade sind, vielleicht ist das so eine Zeit, wo ihr euch irgendwie wie in so einer Löwengrube befindet und eher die Dinge seht, die herausfordernd sind und die gerade irgendwie schwer sind. Und mir ging es ganz am Anfang irgendwie auch so, dass ich ja all das gesehen habe, was mich irgendwie belastet, was ich eben nicht habe. Und dass man gerade da auch wieder gucken sollte, wofür bin ich Gott dankbar. Wir haben da erst die Bilder auch gelesen und die Zeugnisse gehört. Und ich denke, es gibt so viele Dinge, wofür wir trotzdem gerade jetzt in dieser Zeit Gott dankbar sein können. Und das sollten wir vor Gott bringen, ganz bewusst. Ich will uns dazu ermutigen, dass wir uns Daniels Gebetsleben als Vorbild nehmen für unseren eigenen Alltag. Und dass wir eben auch in diesen schweren Zeiten, wo wir eigentlich nur mit Problemen konfrontiert sind, dass wir trotzdem lobend und dankend vor Gott kommen. Ja, weiter in der Geschichte. Daniel betete zu Gott und genau in dem Moment wird er erwischt. Also die Männer stürmen sein Zimmer und erwischen ihn und gingen natürlich sofort zum König damit und berichteten ihm. Und in dem Moment erkennt der König, dass er in eine Falle gegangen war. Er bemerkt, dass er einen Fehler begangen hat. Er sieht es ein, er will das irgendwie wieder rückgängig machen und er ist bestürzt darüber. Er zeigt Reue. Allerdings konnte er das Gesetz nicht umgehen und er musste Daniel schließlich unschuldig verurteilen und in die Löwengrube werfen. Und dann kommt auch noch was ich auch ganz wichtig so für die Veränderung von Darius finde. Er erkennt auch, dass Gott wahrscheinlich der Einzige ist, der Daniel noch retten kann. Und das spricht er Daniel auch zu. Und obwohl Gott Daniel jetzt nicht vor der Strafe rettete, hielt Daniel weiterhin am Glauben fest. Also er gab jetzt nicht irgendwie auf, sondern er glaubte weiterhin an Gottes Eingreifen. Und nachdem er da in diese Grube geworfen wurde, wurde ein Stein vor die Öffnung gelegt und der König versiegelte die Grube. Und die ganze Nacht über plagte Darius das schlechte Gewissen. Er fastete, er sprach kein Wort, er machte sich das wirklich auch zum Vorwurf. Und ich denke, daraus können wir auch lernen, dass wir vor Gott auch unsere Fehler einsehen sollten, dass wir die vor Gott bekennen sollten und vor ihm niederlegen sollten. Dass wir da einfach ehrlich zu Gott sind. Und von Daniel können wir lernen, dass wir auch in solchen Situationen, die wirklich komplett ausweglos sind, also er hat dem Tod ja praktisch ins Auge geblickt und trotzdem hat er an Gott weiter festgehalten. Denn die Geschichte ist damit natürlich nicht zu Ende. Jetzt finde ich, kommt irgendwie so mit der wichtigste Teil und das, was ich so unglaublich hoffnungsvoll finde, was vielleicht auch gerade in dieser Zeit einfach auch uns Hoffnung geben kann. Am nächsten Morgen ging der König direkt zur Löwengrube und er fragte Daniel, ob er gerettet wurde. Und Daniel antwortete folgendes: Mein Gott hat seine Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Daniel hatte Gott vertraut und Gott hat ihn gerettet mit Engeln und er kam ganz ohne Verletzungen aus der Grube. Das ist eine unglaubliche Wundergeschichte und ich finde das total ermutigend, dass Gott in so einer Weise hier eingreift und so ein großes Wunder vollbringt. Und Darius ließ daraufhin die Männer, die ihn verklagt hatten, in die Grube werfen, zusammen mit ihren Familien. Und im Text steht, dass die Löwen sofort über sie herfielen und ihre Knochen zermalmten. Also die mussten wirklich einen qualvollen Tod sterben. Und schließlich kommt auch so der große Wendepunkt für Darius. Also anders als Belsasar, der irgendwie am Ende immer noch nichts begriffen hatte, erkennt Darius, dass Gott der wahre Herrscher ist und er gibt das an die Menschen weiter. Und das, was er sagt, finde ich, ist auch, da steckt unglaublich viel drin. Er beschreibt, wie Gott ist. Er beschreibt Gott als Herrscher über die Ewigkeit, als Befreier, als Retter und als ein Gott, der Wunder vollbringt. Und ich möchte das kurz nochmal vorlesen. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit, er vollbringt Wunder und zeigt eine große Macht im Himmel und auf der Erde. Daniel hat er vor den Löwen gerettet. Also, er hat aus der Geschichte gelernt, er hat erkannt, dass Gott der wahre Herrscher ist. Und das gibt er an die Menschen weiter. Und das zeigt uns, dass auch wir Zeugnis geben sollten von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Wir hatten das vor ein paar Wochen, wo drei Leute uns erzählt haben, wie sie Gott erlebt haben. Und ich finde es immer wieder unglaublich ermutigend, von anderen zu hören, wo Gott in ihrem Leben wirkt. Und ja, genau wie Darius sollten wir das auch tun. Und was können wir von Daniel lernen? Er hat in einem unerschütterlichen Vertrauen an Gott festgehalten und Gott hat eingegriffen, er hat ihn gerettet, obwohl es wirklich komplett ausweglos eigentlich war. Also er hätte ja sterben müssen, er war dort in einer Grube mit Löwen und Gott hat eingegriffen, weil Daniel ihm vertraut hat. Damit sind wir am Ende der Geschichte und ich möchte noch mal ein bisschen was zusammenfassen. Daniel wurde aus Neid verklagt, er wurde vom König unschuldig verurteilt und letztlich von Gott gerettet. Daniel, der beweist eine große Standhaftigkeit in seinem Glauben. Er hält die ganze Zeit über an Gott fest und er vertraut ihm wirklich bedingungslos. Und die Geschichte, die weist wirklich auch deutliche Parallelen zur Kreuzigung und Auferstehung von Jesus auf. Das finde ich auch nochmal irgendwie so ein guter Vergleich und beides mal irgendwie dieselbe Kernaussage, die dahinter steckt. Auch Jesus wurde aus Neid verraten. Er wurde unschuldig verurteilt, er wurde ans Kreuz genagelt und er wurde von Gott gerettet. Aber anders als Daniel musste er wirklich durch den Tod gehen, um am Ende aufzuerstehen. Und auch da war es am Ende so, dass die Jünger die Botschaft an die Menschen verbreiten sollten. Also es hat nicht damit aufgehört, dass sich alle irgendwie gefreut haben, sondern die sollten das weitergeben, die sollten die Botschaft in die Welt tragen. Und in der Geschichte haben wir gemerkt, dass Gott aus dieser ausweglosen Situation von Daniel etwas Gutes gemacht hat. Also ganz am Ende steht noch, dass Daniel nach seiner Rettung große Macht und Ansehen im Königreich hatte. Also trotz dieser Notlage hat Gott irgendwie was Gutes draus gemacht. Und ich bin fest überzeugt, dass Gott auch in unseren dunkelsten und wirklich ausweglosesten Momenten diese Zeit nutzen kann, um wieder was Gutes draus zu machen. Und auch jetzt in dieser Krise. Er kann die nutzen und uns was Besseres geben. Und jeder von uns kann in solchen herausfordernden Zeiten, glaube ich, auch immer wieder Dinge lernen, die sonst vielleicht nicht möglich gewesen wären. Wir können stärker in unserem Glauben werden, wenn wir an Gott festhalten und ihm die Hoffnung nicht aufgeben. Und wir sollten weiterhin darauf hoffen, dass Gottes Segen eintrifft und dass Gottes gut mit uns meint. Und zum Schluss möchte ich euch noch eine Stelle aus Hebräer 6 vorlesen, Vers 11 bis 12. Da geht es auch darum, dass wir in unserem Glauben standhaft bleiben sollten und das Vertrauen in Gott nicht verlieren sollen. Wir haben nur einen Wunsch. Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Ich hoffe und wünsche euch, dass ihr aus dieser Geschichte für euch was mitnehmen könnt und dass euch das auch vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit ermutigt und euch Hoffnung bringt, dass ihr Gott weiterhin vertrauen solltet. Gebt die Hoffnung nicht auf und haltet an Gott fest, denn seine Zusagen werden eintreffen. Amen. Ich würde zum Schluss noch beten und dann geht's weiter. Gott, ich danke dir, dass du was Besseres mit uns vorhast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir in schwierigen Zeiten unser Vertrauen auf dich setzen, dass wir unsere Hoffnung nicht aufgeben und dass wir daran glauben, dass du eingreifen wirst. Ich bitte dich, dass wir von Daniel lernen können, dass wir, wie er, uns wirklich Zeit nehmen fürs Gebet, dass das fester Bestandteil unseres Alltags wird und dass wir da genauso bedingungslos vertrauen können, wie Daniel es getan hat. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder neuen Mut schenkst, neue Hoffnung schenkst und dass du uns immer wieder zeigst, dass irgendwie am Ende des Tunnels auch wieder Licht ist. Bitte segne einfach noch diesen Abend und vor allem auch die Zeit jetzt in den Kleingruppen. Amen.